Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast. Politik als Beruf. Blick aus Österreich. 3. Februar 2025 von Andreas Tögel. Das Kernproblem der modernen liberalen Demokratie besteht darin, dass eine Politikerkaste und eine Staatsbürokratie entstanden sind, die jeden Bodenkontakt mit der wirklichen Welt verloren haben. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden ist allerdings anzumerken. Während man gewählte Politiker, zumindest theoretisch, durch Abwahl wieder loswerden kann, gilt das nicht für die mächtige Hochbürokratie. Einmal Spitzenbeamter, immer Spitzenbeamter, komme jeder Minister, der da wolle. Qualifikation und Verantwortung. Besonders problematisch ist, dass kaum einer der politischen Verantwortungsträger je einen bürgerlichen Beruf außerhalb der Staatssphäre ausgeübt hat. Vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal. Die wenigsten dieser Leute können daher in einen normalen Beruf wechseln. Sie gewöhnen sich sehr schnell an ihr privilegiertes Leben auf Kosten der in der Privatwirtschaft tätigen Leistungsträger und haben weder eine Ahnung noch Interesse daran, wie die Normalsterblichen über die Runden kommen. Und wenn doch, dann nur insofern, als sie damit ihren Verbleib am staatlichen Futtertrog absichern können. Kommt hinzu, dass die Angehörigen der Nomenklatura für ihre Fehler und Untaten niemals zur Verantwortung gezogen werden. Jeder Private, der Fehler begeht oder Schuld auf sich lädt, muss dafür bezahlen oder er wandert gar hinter Gitter. Politiker und Staatsbürokraten dagegen scheinen nahezu Narrenfreiheit zu haben. Für ihr Versagen steht allemal der Nettosteuerzahler gerade. Bestes Beispiel ist die gegenwärtige Regierung Deutschlands, die in allen wesentlichen Politikfeldern Immigration, Energie- und Wirtschaftspolitik ungestraft gegen die Interessen der Mehrheit agieren und diese schädigen kann. Das ist ein Übel, das unter dem Begriff No Skin in the Game nach Nassim Taleb eingeordnet werden kann. Berufspolitiker. An dieser Stelle sei auf eine zu diesem Thema passende Zusammenfassung eines rund 100 Jahre alten Vortrags von Max Weber hingewiesen, Politik als Beruf. Das Aufkommen von Berufspolitikern in der Neuzeit ist ein relativ junges Phänomen, das mit der Emanzipation der Besitzlosen zusammenhängt. Davor waren nur wohlhabende Personen in der Lage, sich den Luxus einer politischen Betätigung zu leisten, weil sie von Kapitalerträgen oder ihrem Landbesitz leben konnten. Sie waren dadurch auf kein Einkommen aus dem Politikmandat angewiesen und daher im Gegensatz zu den Leuten, die heute die Parlamente bevölkern, unabhängig. Die Einführung bezahlter Mandate ist problematisch. Unter Perikles im 5. Jahrhundert vor Christi wurde damit der Anfang vom Ende der attischen Demokratie eingeläutet. Sobald politische Mandate nämlich ein Einkommen garantieren, üben diese eine geradezu magische Anziehungskraft auf Typen aus, die nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen haben. Die Folge, wie Friedrich August von Hayek es ausdrückt, »The worst get on top«. Charakterfragen. Letztlich ist aber wohl die Frage der Moral entscheidend. Kein Mensch, der sich dazu entschließt, Neurochirurg, Kaufmann, Baumeister, Putzfrau, Marketingmanager, Tischler oder Schuster zu werden, tut das, weil er plant, Macht über seine Mitmenschen auszuüben. Er tut es vielmehr deshalb, weil ihn die Tätigkeit interessiert oder er nichts anderes gelernt hat und irgendwie auf redliche Weise seinen Lebensunterhalt verdienen will. Ganz anders der Typ, der in eine Demokratie in die Politik strebt. In Erbmonarchien gelten natürlich andere Gesetze. Ludwig von Mises hat es auf die einfache Formel gebracht. Wer seinen Mitmenschen zu dienen nicht in der Lage ist, der will sie beherrschen. Im Klartext. Wer auch immer sich, anders als ein Kronprinz, aus freien Stücken für den Politikerberuf entscheidet, ist meist allein schon deshalb disqualifiziert. Denn welcher normale Mensch ist scharf darauf, Zwangsgewalt über seine Mitmenschen auszuüben? Der Verdacht liegt nahe, dass es sich dabei häufig um Zivilversager, zutiefst autoritäre und/oder herrschsüchtige Naturen handelt. Grundregel: Je höher die politische Ebene, je weiter entfernt vom Bürger, desto übler wird es. Lord Dalberg Acton, geboren 1834, gestorben 1902, konstatierte: Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Der prinzipielle Unterschied zwischen Führungskräften in der Privatwirtschaft und denen in der Politik ist, und das ist von ganz essentieller Bedeutung, dass Erstere niemandem die Polizei ins Haus schicken können, Letztere aber schon. Denn der Markt ist die Sphäre freiwilliger Kooperation, privatrechtlicher Verträge und Frieden, die Sphäre von Politik und Staatsbürokratie aber ist die von Zwang, Gewalt und Krieg. Macht versus Idealismus. Damit soll nicht gesagt sein, dass sich nicht gelegentlich auch Idealisten in die Politik verirren, die vom redlichen Wunsch und der Illusion getrieben werden, Dinge zum Besseren wenden zu können. Da sich aber, wie empirische Erfahrungen lehren, mehrheitlich eher übelwollende oder unfähige Subjekte für eine Karriere in der Politik entscheiden, ist es im Sinne der Bewahrung von Frieden, Ordnung und Wohlstand geboten, die Regierung und deren Büttel so weit wie möglich zu entmachten und sämtliche Entscheidungsmöglichkeiten auf die individuelle Ebene zu verlagern. Jedenfalls ist die Macht der Politikfunktionäre weitgehend zu minimieren, was kleinräumige politische Strukturen voraussetzt. Die Dynamik jedes politischen Systems ist allerdings auf Zentralisierung und Machtkonzentration gerichtet. Die Entwicklung in den USA, wo von der Autonomie der Bundesstaaten seit dem 4. Juli 1776, dem Tag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung, nicht viel übrig geblieben und Washington inzwischen zum Moloch geworden ist, spricht Bände. Man braucht aber gar nicht über den Atlantik zu blicken. Die EU ist ein näherliegendes Beispiel für die stetige Machtakkumulation in wenigen Händen der Brüsseler Politzentrale. Im Prinzip ist es auch völlig gleichgültig, welche parteipolitische Farbe die gerade regierende Clique trägt. Sie repräsentiert in den seltensten Fällen die Besten einer Gesellschaft. Wie bereits angemerkt, gewiss sind nicht alle Politiker Zivilversager oder Übeltäter. Idealisten und empathielose Überzeugungstäter wird es immer geben. Allerdings ist es in der Politik so gut wie unmöglich, beim Bohren dicker Bretter, laut Max Weber, oder in den Mühen der Ebene, laut Bertolt Brecht, kein Zyniker zu werden oder sich korrumpieren zu lassen. Das scheint deshalb unvermeidlich zu sein, weil, sagen wir zum Beispiel, ein grüner Weltverbesserer an der brutalen Wirklichkeit scheitern wird, dass seine Utopien aus Kostengründen unerreichbar sind und er außerdem immer in einer Minderheitsposition sein wird, die der Durchsetzung seiner Ideen im Wege steht. Dasselbe gilt auch für Konservative und Liberale. Auch sie repräsentieren ja nur relativ kleine Segmente des Elektorats. Sozialismus. Die einzige auf breiter Front erfolgreiche Ideologie ist, jedenfalls seit den späten 1960er Jahren, der Sozialismus, der uns in genau die an allen Fronten bedrohliche Lage gebracht hat, in der ganz Westeuropa heute steckt. Denn Linke sind einerseits von ihrer Sendung und ihrer moralischen Überlegenheit vollständig überzeugt und daher auch sicher, dass der Zweck jedes von ihnen ergriffene Mittel heiligt. Andererseits sind sie zu borniert, um zu erkennen, dass ihre Gesinnung schon vom Ansatz her zutiefst menschenfeindlich und daher ungeeignet ist, jene bessere Welt zu schaffen, die sie vorgeblich anstreben. Der Sozialismus ist dennoch eine anthropologische Konstante nach Igor Schawarewitsch, so oft und wo immer er auch scheitern mag. Fazit und Ausblick. So wenig wie eine Schwalbe einen Sommer macht, können die wenigen Idealisten in der Politik etwas an den inhärenten Schwächen des gegenwärtig herrschenden Politsystems ändern. Politik ist, und das gilt bis zum Beweis des Gegenteils, ein Geschäftsmodell für mehrheitlich fragwürdige Charaktere. Sie dominieren das Spiel, und zwar in allen demokratischen Staaten und Parteien. Der Beweis des Gegenteils bleibt allerdings offen. wird der libertäre Präsident Argentiniens und Bewunderer Ludwig von Mises, Javier Milei, sozusagen den personifizierten Beweis für das Gegenteil erbringen können? Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, können Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen, indem Sie uns eine Spende zukommen lassen oder Fördermitglied werden. Alle Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Bitte abonnieren Sie auch unseren Newsletter, damit Sie künftig keinen Beitrag mehr verpassen. Und falls Sie diesen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal hören, bitte hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal.